Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde aus nah und fern. Ich begrüße Sie nach Rom, Mainz und Berlin, jetzt aus Davos hier am World Economic Forum, dem Epizentrum der Weltverschwörung, wie manche befürchten. Ich habe schon öfters festgehalten, man darf eine Sache auch durch Überschätzung nicht allzu sehr in die Höhe schrauben. Wir sind schon mittendrin hier, Hochbetrieb, Großbetrieb. Ich sehe da unseren Außenminister Ignazio Cassis hier auf der Treppe stehend, erholt wirkend nach seiner umfassenden Umarmung des Präsidenten der Ukraine, Zelensky. Wir haben gerade ein paar Reden gehört hier in der Kongresshalle von Ursula von der Leyen, der EU-Kommissionspräsidentin, von Li Chang, dem Premierminister Chinas, und von unserer Viola Amherd, der Bundespräsidentin. Und jetzt habe ich einen Gast hier, meine Damen und Herren, der Ihnen wohl vertraut ist als regelmäßige Zuschauer von Weltwoche Daily. Ich habe seine Artikel schon verschiedentlich früh morgens wie eine bittere Pille lesen müssen und sie dann natürlich in meiner Sendung fulminant zerzaust. Trotzdem sind unsere Anwälte immer noch miteinander im Gespräch. Nein, wir reden sogar direkt miteinander. Und wir schätzen uns auch. Er denkt vermutlich, dass ich komplett daneben liege, während ich bei ihm immer noch ein gewisses Potenzial erkenne. Es handelt sich um den NZZ-Militärspezialisten, um früheren, das darf man glaube ich sagen, auch SRF-Mann, ein sehr erfahrener Mann, Georg Häsler. Hallo, Georg, wie geht's dir? Wir sind per Du, wir sind authentisch, wir reden unter Du miteinander. Wie geht's? Was hast du an Eindrücken mitgenommen? Was war für dich vielleicht die entscheidende Erkenntnis dieser ersten drei Auftritte? Welcher hat dir zum Beispiel am besten gefallen?
Ich glaube, es war sehr eindrücklich. Also ich freue mich übrigens, da in dieser gut gelaunten Sendung zu sein. Auch wenn ich immer zerrissen werde, bleibt die Laune.
Es ist eine Form der Anerkennung.
Ich glaube tatsächlich, ist ja nicht mehr wie in der Schule. Du bist ja kein Oberlehrer der Nation, sondern ein wohlwollender Kritiker. Es freut mich außerordentlich, hier zu sein und zwei, drei Anmerkungen zu machen. Ich fand den Chinesen sehr interessant, weil es eine Rede war, die gespickt war mit Botschaften eigentlich an den Westen. Er hat sehr viel von Zusammenarbeit gesprochen, dass man gewisse Dinge, wie eben auch die künstliche Intelligenz, gemeinsam angehen müsse. Man darf sich aber nichts vormachen. Li Chang ist auf einer Charmoffensive hier aus meiner Sicht im Westen, in Europa, hier in Davos. Er hat von Multilateralismus gesprochen. Das ist natürlich auch eine Schiffer für die Chinesen, dass sie eben mehrere Pole wollen und nicht nur den amerikanischen Pol. Es ist eine höfliche Art und Weise zu sagen, wir haben das Ambitionsniveau, auf Augenhöhe mit den Amerikanern zu kommen. Und aus westlicher Sicht, als Transatlantiker, ist das natürlich etwas, das mir eine gewisse Sorge macht.
Wie hast du den Auftritt von Ursula von der Leyen empfunden, jetzt umfassend inhaltlich, aber auch von der Art der Darbietung? Wie würdest du das einschätzen?
Ursula von der Leyen spricht geschliffenes Englisch. Sie kann auftreten, sie hat sehr viele so Punkte, die sie da macht, gut wohlformulierte englische Punkte, aber es sind auch in gewisser Hinsicht gewisse Hohlformeln. Und wenn man schon die Energie dann anschaut und dann behauptet wird, man würde jetzt da vor allem mit Sonne und Wind die Stromversorgung sicherstellen, dann ist man immer froh, dass die Franzosen nebendran noch ihre Kernkraftwerke am Laufen haben. Und wenn man die Statistik von Swissgrid, die täglich anschaut, sind wir als Schweiz immer noch dabei, Deutschland quasi diesen Atomausstieg ein bisschen zu übertünchen oder zu unterstützen, indem wir unseren Strom exportieren. Ich glaube, da sind sehr viele Hohlformen gefallen heute. Und es ist schon eigentlich bedenklich, dass sie den Widerstand da gegen Russland hochhält und auf der anderen Seite eine der Ministerinnen ist, die Verteidigungsministerinnen ist, die Bundeswehr wirklich auf die Knochen hat abgerüstet oder hat mitgeholfen abzurüsten.
Sie hat ja gesagt, sie würde gegen eine industrielle Desinformation jetzt einmal richtige Information verbreiten, hat gesagt, Russland verliere diesen Krieg. Jetzt habe ich gelesen in der New York Times heute, dass die Ukraine den Krieg verliert. Also da weiß man auch nicht mehr, wo einem der Kopf steht. Weiß die NZZ, was da tatsächlich passiert? War das jetzt Desinformation oder Information der Kommissionspräsidentin?
Ich glaube, es war vor allem widersprüchlich. Ich meine, es ist tatsächlich so, dass im Moment militärisch eine Pattsituation da ist. Die Ukraine benutzt die Instrumente, die sie wirklich zur Verfügung hat, um an Orten Erfolg zu haben, wo sie wirklich ihre Überlegenheit oder ihre vielleicht auch Innovation zur Geltung bringen kann. Und Russland mit der Masse ist im Kern eigentlich diesen Winter in eine schleichende Offensive gegangen. Oder ich sage das immer so, die westlichen Militärs lieben das fließende Wasser, also rasche Vorstoße, Hindernisse umfahren, und die Russen setzen auf die bewährte Lava-Taktik, indem in einer Lava über das gegnerische Gelände da diese Militärmacht entfaltet wird.
Sie sehen, meine Damen und Herren, jetzt kommt der Militärexperte langsam durch. Wir kommen auch dann noch auf die Themen, die uns dann gelegentlich entzweien. Aber etwas möchte ich noch wissen. Georg, wie hast du den Auftritt, die Rede von unserer Bundespräsidentin Viola Amherd gesehen? Sie hat ja das eröffnet, hier nachdem Klaus Schwab ein paar Gedanken geäußert hat. Wie war die Performance von Viola Amherd?
Es war eine starke Rede von Viola Amherd. Es ist ja so, dass ich eigentlich professioneller Kritiker bin von Viola Amherd oder vom Departement vom VBS. Das gehört dazu, auch zu einer gewissen Distanz. Aber diese Rede war gut aus meiner Sicht, und ich glaube, das sind dann eben die entzweienden Punkte. Ich glaube, sie hat ganz klar herausgearbeitet, dass eben Krieg nicht die Fortsetzung von Politik sein darf. Und ich glaube, das ist eine wichtige Botschaft, die sie gebracht hat, dass es uns gelingen muss, als westliche Gesellschaften oder als Gesellschaften überhaupt, Krieg nicht zu akzeptieren als Fortsetzung der Gesellschaft und quasi die Werte der UNO-Charta, das Gewaltverbot und das Selbstverteidigungsrecht hochzuhalten.
Wir kommen jetzt an die Punkte, wo wir gelegentlich uns da diskutieren. Was ist eigentlich aus deiner Sicht falsch mit der schweizerischen Neutralität? Du kritisierst ja eigentlich immer etwas die Neutralität, wir seien dazu wenig engagiert, das müsse neu erfunden werden. Was ist faul an der schweizerischen Neutralität heute?
Ich glaube, es ist eine Frage der Gewichtung. Für mich ist die Souveränität der Schweiz wichtiger als die Neutralität. Die Souveränität der Schweiz als Land, das sie Handlungsfreiheit hat. Und die Neutralität behindert zuweilen diese Handlungsfreiheit, wenn sie zu orthodox ausgelegt wird, wenn sie als Äquidistanz ausgelegt wird. Und wenn sie als Äquidistanz ausgelegt wird zwischen zwei Kriegsparteien, wie du das gelegentlich machst, zwischen der Ukraine und Russland, dann haben wir das Problem, dass wir einerseits die Grundprinzipien der UNO-Charta in Frage stellen, eben das Gewaltverbot, der Angriffskrieg auf der einen Seite, geächtet, eigentlich eine große Errungenschaft des 20. Jahrhunderts, und auf der anderen Seite billigen wir damit ein Stück weit quasi den Überfall oder das Missachten dieses Gewaltverbots. Und auf der anderen Seite denke ich auch, dass wir mit einer zu orthodoxen Auslegung der Neutralität uns auch im eigenen Lager, quasi dem marktwirtschaftlich orientierten, dem freiheitlich orientierten Lager, dem transatlantischen Lager, uns dort ein bisschen ins Abseits stellen. Und ich denke, nach wie vor ist es eine große Errungenschaft, die Unabhängigkeitserklärung der Amerikaner, das Streben nach dem Glück. Ich glaube, das sind ganz wesentliche Dinge. Und ich glaube, diese Herausforderung, die wir zurzeit haben von den autoritären Mächten, dass wir dort auch etwas entgegensetzen müssen und dass wir als Schweiz eine Wiege der Demokratie, eine Wiege der Unabhängigkeit dieses kleinen Landes auf einer wichtigen Passage, dass es in unserem Interesse ist, auch diese Freiheit zu verteidigen.
Aber ist es nicht der Sinn der Neutralität, gerade eben der Politik nicht zu viele Handlungsspielräume zu geben, zum Beispiel den Handlungsspielraum, die Schweiz in einen Krieg hineinzuziehen, der uns nur schadet und der nicht unserer ist? Also die Neutralität ist doch eine Fessel der Macht und nicht eine Ermöglicherin möglichst großer Spielräume.
Eine Fessel der Macht ist in einer Demokratie immer eine gute Sache. Aber es geht auch darum, dass man als Staat, als Gemeinschaft handlungsfrei bleibt und dass man sich eben auch entsprechend wehren kann. Zur Neutralität gehört die bewaffnete Neutralität. Wir haben uns die Handlungsfreiheit genommen, unser Territorium ganz zu verteidigen. Das ist die eine Frage. Wir haben die Armee so abgespeckt, dass sie heute nicht in der Lage wäre, das Land zu verteidigen. Und das Parlament hat und der Bundesrat sind nicht gewillt, diesen Wiederaufbau der Armee, ich spreche nie von Aufrüstung, diesen Wiederaufbau der Armee zu ermöglichen. Das ist die eine Seite. Und auf der anderen Seite denke ich eben, dass das gar nicht so eine Frage ist, dass wir diese Macht einstecken müssen. Ich glaube, die Neutralität war dann das sinnvoll, als mit Deutschland und Frankreich zwei Länder in unmittelbarer Nachbarschaft der Schweiz in Konflikt waren. Da war die Neutralität wichtig. Ich habe Spitteler gerade am Anfang des Kriegs...
Also Karl Spitteler mit seiner bedeutenden Rede zum schweizerischen Standpunkt, das ist hier die Fußnote. Ich muss manchmal erklären, weil die NZZ zum Teil so schnell über die Dinge hervorgeht, da kommen wir Normalsterbliche gar nicht mehr mit.
Das ist der elitäre Duktus der Falkenstraße. Nein, ich glaube, ich habe Karl Spitteler sehr genau studiert. Und es gibt dort eine sehr interessante Passage. Du bist ja einer der, ein Advokat von Serbien. Karl Spitteler erwähnt...
Ich staune immer wieder, was die NZZ alles über mich weiß und lausche dem mit ungebrochener Faszination und Wohlwollen.
Also ich höre nicht nur die Schelte, die tägliche NZZ-Schelte, sondern ich lese tatsächlich auch die Weltwoche nach wie vor. Ich bleibe auch auf alle Seiten.
Hoffentlich.
Eben, genau. Eben, also, und Karl Spitteler hat eben in dieser Rede die Neutralität definiert, eben, dass man sich aus dem Konflikt und der grossen Nachbarn raushält. Aber auf der anderen Seite hat er gesagt, wir als Schweizer, wir sind vom Herzen her auf der Seite von Serbien, das von Österreich, Ungarn beinahe in die Knie gezwungen war und hat dort die Empathie dieser Nation gegenüber ausgedrückt. Und ich glaube, das lässt sich auch auf die Ukraine übersetzen.
Jetzt kommt die wichtige Frage, wo ich der NZZ einen absoluten Steilpass zuspiele. Meine Neutralitätskonzeption, die habe ich von der NZZ. Und zwar habe ich die gelesen in einem Leitartikel von eurem ehemaligen Chefredakteur Willy Bretscher am 24. Oktober 1933 nach dem Einmarsch der Nazi in Polen, 1,5 Millionen Soldaten der Wehrmacht. Ganz klar, Bretscher war kein Freund der Nationalsozialisten, im Gegenteil, er war ein ganz strenger Anti-Nazi, er war auch Nationalrat der FDP und er war ein Internationalist, kann man sagen, ein weltoffener Weltbürgerschweizer, aber er war auch ein strenger Verfechter der Neutralität. Und ich habe mich eigentlich immer an seiner Konzeption erinnert. Ganz einfach ausgedrückt, nachdem die Nazis Polen überfallen haben, das war auch ein Bruch von allen Gepflogenheiten, eine zivilisatorische Barbarei, die Aufgewühltheit war groß. Und in dieser Lava-Stimmung, du hast das Wort auch einmal gebracht von Lava, in dieser Lava-Stimmung hat Willy Bretscher gesagt, jetzt zum Glück ist die Schweiz zurückgekehrt zur vollen, integralen Neutralität, zum Glück schon vor dem Krieg. Und jetzt gilt es, bedingungslose Gleichbehandlung aller Kriegsparteien, auch wenn er im Inneren natürlich die Nazis gehasst hat. Das ist auch meine Konzeption. Und jetzt der Steilpass, wo irre ich? Wo ist mein grosser Denkmäler? Wo liegt Köppel in der Weltwoche falsch? Ich muss hinzufügen, wir bringen ja auch andere Artikel, die die Neutralitätskonzeption eher von dir vertreten. Aber wo liege ich hier falsch, Georg?
Ich glaube, an dem Punkt, den ich vorhin erwähnt habe, die Situation nach dem Überfall auf Polen war die Drohle de Guerre anschließend, also die Situation, dass Deutschland darauf lauerte, Frankreich zu erledigen. Frankreich hatte die Maginot-Linie aufgebaut, ein Durchstoß durch quasi die Pforte da bei Belfort war nicht möglich und man hatte furchtbar Angst vor dem Sichelschnitt. Die Armee hat die Are-Lind-Stellung bezogen und das war eine wichtige Aussage damals, dass wir sagen, wir müssen diese Äquidistanz jetzt haben, aus Souveränitätssicht auch, um die Souveränität der Schweiz zu manifestieren.
Aber Hitler war ja schlimmer als Putin heute. Man kann jetzt ja Putin alles vorwerfen, aber ein neuer Hitler ist er nicht. Und auch gegenüber Hitler hat doch die NZZ damals die bedingungslose Gleichbehandlung aller Kriegsparteien, nicht Liebedienerei, verteidigt, Gleichbehandlung aller Kriegsparteien. Wo ist da, und ich teile das, wo ist da der grosse Denkfehler von mir?
Die Wehrmacht stand am Rhein, die Waffen-SS stand am Rhein, die Armeen von Mussolini standen am Passo San Iorio, also in Sichtweite der Gotthardfestung, haben eine Straße hochgebaut. Und das waren die Kriegsparteien, die unmittelbar die Souveränität der Schweiz quasi in Frage gestellt haben und hätten jederzeit übersetzen können. Es ging damals auch um einen Selbstschutz der Schweiz Kriegsparteien gegenüber, die unmittelbar an der Grenze stehen. Und die Angst vor diesem Sichelschnitt, die war gewaltig. Die Armee war wie heute nicht bereit. Sie wäre nicht bereit. Und der Krieg in der Ukraine spielt eben in der Ukraine. Und das ist meine Sicht. Ich weiß, du teilst es nicht. Aber die Ukraine verteidigt zurzeit quasi diese Freiheit, diese westlichen Werte, im Donbass entlang an der Frontlinie in der Ukraine.
Aber findest du es da nicht ein bisschen opportunistisch, wenn wir in der Schweiz sagen, also wenn die Armeen an unserer Landesgrenze stehen, dann sind wir streng neutral, aber wenn sie ein bisschen weiter von der Landesgrenze entfernt kämpfen, dann können wir es mit der Neutralität nicht mehr so genau nehmen. Ist das nicht ein bisschen auch opportunistisch oder unterliege ich hier auch einem Irrtum?
Ich glaube, wenn es darum geht, den Krieg vom eigenen Land fernzuhalten, ist Opportunismus durchaus auch ein Weg. Es geht darum, das Land unversehrt zu halten.
Ich finde den Opportunismus eher heute. Damals fand ich das etwas weniger opportunistisch. Wäre vermutlich bequemer gewesen für die Schweiz, wenn sie sich mit den Deutschen da etwas ins Vernehmen gesetzt hätte.
Darum ging es ja eben auch. Es ging eben darum, im Wissen, dass Deutschland militärisch enorm stark ist, mit diesem Bekenntnis zur Neutralität eben auch ein Bekenntnis zum Widerstand zu leisten. Weil die andere Formel, Anpassung oder Widerstand, was dann General Gisson gemacht hat, den du ja hinten bei dir auf dem Büchergestell hast. Gisson hat zusammen mit den Franzosen einen geheimen Pakt gehabt. Es war auf dem Plateau in der Nähe von Basel, waren Artilleriestellungen bereit, weil die Französischen Geschütze hätten reinfahren können. Man war bereit, mit den Franzosen zu kooperieren, wusste aber, dass man am Ende selber verteidigen muss. Anpassung oder Widerstand. Für mich ist da eben Gisson derjenige, der wirklich dafür steht. Und er hat auch die Vertreter des Offiziersbunds, hat er zwar einen Tag in die Kiste gesteckt, weil sie Widerstand leisten wollten, auch wenn der Bundesrat kapituliert hätte. Er stand für Widerstand. Und zuerst geht es darum, dass man das eigene Land schützt. Und zurzeit haben wir eben auch ein Interesse, muss ich sagen. Wir haben ein Interesse eben daran, dass der Kontinent geeint bleibt, weil einiges Europa eben auch ein Schutz der Schweiz ist vor einer militärischen Gefahr.
Ja. Noch eine Frage zur Europäischen Union, dann biegen wir gleich auf die Schlusskurve ein. Du hast noch viel zu tun heute. Nach dieser Rede von Ursula von der Leyen heute, die ja ziemlich beherzt und dezidiert auftrat, auch etwas dominant, könnte man sagen. Die NZZ neigt ja dazu, diese institutionellen Verträge zwischen der Schweiz und der EU nicht ganz so kritisch zu sehen wie ich. Nach dieser Rede hast du da eher das Gefühl bekommen von Frau von der Leyen jetzt, wir sollten uns der EU institutionell annähern oder wir sollten doch etwas eher stärker auf Distanz gehen. Was ist da der subjektive Eindruck, das Empfinden?
Das ist ja eine Fangfrage und jetzt gebe ich eine Politikerantwort, um mich nicht aufs Glatteis zu begeben. Ich glaube, wir haben nach wie vor ein Interesse daran, erst einmal einer stabilen EU. Das schützt uns. Auf der anderen Seite haben wir auch ein Interesse, dass unsere Wirtschaft mit der EU kooperieren kann und arbeiten kann. Und in diesem Binnenmarkt, es geht ja nicht um die politische EU, sondern in diesem Binnenmarkt irgendwie partizipieren kann. Das ist die eine Ebene. Ich würde nicht von einer Rede ausgehen von einer Funktionärin der Kommission quasi, die EU als Ganzes beurteilen. Die EU ist nach wie vor ein Konglomerat aus verschiedenen Staaten. In Polen klingt die EU anders, als sie in Portugal klingt. Im Baltikum hat man ein anderes Gefühl für die EU, als vielleicht in Ländern wie Griechenland. Und ich glaube, wir haben in der Schweiz manchmal so eine Sicht auf dieses Europa, das sehr, sehr irgendwie nur von außen ist. Und man muss irgendwie auch immer wieder sehen, die Schweiz ist das möglicherweise integrierteste Land. Wir haben eine S-Bahn im Süden der Schweiz bei Chiasso, die quasi Norditalien mit der Schweiz infrastrukturell verbindet. Das Gleiche haben wir mit Tramlinien, die in drei Ländern sind, in Basel. Also ich glaube, wir sind sehr, sehr integriert und wir haben ein Interesse daran, da nicht eine künstliche Grenze aufzutun. Das einfach an einer Funktionärin aufzuhängen, das wäre mir zu billig. Ich glaube, Europa ist historisch, politisch, gesellschaftlich derart interessant, dass es eben nicht an einer Person festmachen kann. Und das macht Europa eben auch aus.
Was kann die Weltwoche besser machen? Was kann ich besser machen?
Was mir gefällt an der Weltwoche, ist der gute Laune, den du verbreitest, auch wenn du schimpfst. Das gefällt mir gut. Ich habe zwar manchmal gleich einen schlechten Laune, weil ich gewisse Narrative aus Moskau sehr, sehr störend finde.
Das würde ich jetzt natürlich aufs vehementeste bestreiten, aber hier hat natürlich der Interviewpartner das letzte Wort.
Aber ich glaube, es muss der Weltwoche wieder mehr gelingen, eine Breite zu erhalten und nicht nicht quasi die Alternative derart durchziehen, dass am Ende es voraussehbar ist, was die Weltwoche dazu sagt. Oder wenn ich dann deine Videobotschaften anschaue, ist es für mich manchmal ein bisschen vorausschaubar, was du sagst. Ist es bei mir manchmal auch. Aber ich glaube, das ist die Kunst im Journalismus, dass wir eben als denkende Journalisten, als Analytiker, als Mitdenker an dieser Weltgeschichte, das ist ja unser Privileg, das wir haben, dass wir vielleicht auch ein bisschen überraschender sind, manchmal auch. Gilt auch für mich, abgesehen davon.
Also Georg, ganz herzlichen Dank für deine Ausführung. Ich verspreche dir, ich werde das beherzigen. Das ist für mich der Leitsatz 2024. Noch mehr Vielfalt. Ich glaube, wir sind schon recht vielfältig, aber du hast schon recht. Noch nicht vielfältig genug. Ich danke dir für deine Worte. Ich danke dir auch für dein publizistisches Engagement. Sie haben es gespürt, meine Damen und Herren. Georg Hässler, auch wenn wir uns da nicht ganz einig sind, ein engagierter, ein informierter Journalist, der voll bei der Sache ist. Und das ist ja auch das Schöne an unserem Berufsstand. Ich glaube, das eint uns. Wir halten nichts von diesen Abgesängen auf den Journalismus, sondern wir sind begeisterte Publizisten. Alles Gute, vielen Dank und dir weiterhin ein gutes Forum. Bis später, danke.